Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vereintes Wissen – Betreuungsrecht leicht verstehen. Eine Podcast-Reihe der Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Reihe Vereintes Wissen, Betreuungsrecht verstehen, ein Podcast der Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz. Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Aufgabenkreis Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden. Mein Name ist Miriam Minder, ich bin Mitarbeiterin vom AWO-Betreuungsverein Trier-Saarburg mit Sitz in Hermeskeil. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast. Ganz herzlich begrüße ich Lena Weber. Lena Weber ist zum einen Stadtbürgermeisterin der Stadt Hermeskeil und zum anderen auch im Vorstand des AWO-Betreuungsvereins. Aber Lena, stell dich doch einfach selber vor.
Ja, danke Miriam für die nette Vorstellung. Ja, ich bin seit 4 Jahren im Amt der ehrenamtlichen Stadtbürgermeisterin von Hermeskeil und jetzt seit gut einem Jahr beim AWO-Betreuungsverein noch dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht so ganz den ganzen Überblick und bin ganz froh, dass ich heute hier dabei sein darf. Und ich denke, was ist denn unser Thema heute?
Ja, unser Thema ist heute, wie gesagt, der Aufgabenkreis Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden. Genau, und alles, was damit zusammenhängt.
Und was heißt jetzt Aufgabenkreis genau?
Also Aufgabenkreis, die bekommt man von einem Amtsgericht, der einen zum gesetzlichen Betreuer bestellt. Und in diesen Aufgabenkreisen darf ich Vertretung bzw. Entscheidungen treffen für meinen Betroffenen. Der Aufgabenkreis Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden, so heißt es auch manchmal, findet seine rechtliche Grundlage in § 1823. Das ist die Vertretungsmacht des Betreuers. Und im Aufgabenkreis kann ich als gesetzliche Betreuerin meinen Betreuten gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
Okay, und was ist das jetzt, was hängt da jetzt die Wirkung nach außen? Wie muss ich das verstehen?
Also zunächst mal bedeutet die rechtliche Vertretungsmacht, dass die Erklärung des gesetzlichen Betreuers innerhalb seines Aufgabenkreises Dritten gegenüber in jedem Fall rechtswirksam sind. Das heißt also, dass ich Entscheidungen für meinen Betreuten treffen darf. Seit dem 01.01.2023 gibt es die Betreuungsrechtsreform, wonach der Betroffene zunächst selbst seine Entscheidungen treffen soll. Da bin ich eher Unterstützer oder Berater, kann aber auch in Ausnahmefällen Vertreter sein.
Und jetzt stelle ich mir jetzt so ganz komisch vor, was ist denn jetzt eigentlich, wenn Schäden auftreten, muss dann auch ein Betreuer dafür haften?
Ja, also wenn ich meine Aufgaben tatsächlich nicht so richtig mache oder vergesse, fristgemäß Anträge zu stellen und dadurch meinem Betreuten finanzielle Schäden entstehen, bin ich als gesetzlicher Betreuer dafür haftbar zu machen. Dafür braucht auch der Betreuungsverein eine Vermögenshaftpflichtversicherung.
Stimmt, haben wir mal drüber geredet.
Richtig, genau, das ist ganz wichtig und die muss auch immer angepasst werden. Also es gibt auch gewisse Vorschriften für diese Haftpflichtversicherung.
Und wie muss ich mir jetzt vorstellen? Also sagen wir mal, ich habe jetzt einen Betreuer. Was bedeutet das für meine eigene Handlungsfähigkeit?
Also zunächst bist du überhaupt gar nicht entmündigt. Das ist ein ganz großer Irrtum, der draußen noch ganz weit verbreitet ist.
Wie kommst du zu diesem Irrtum?
Bis 92 gab es Vormundschaftsrecht und danach war der Mündel tatsächlich entmündigt. Da durfte nur der Vormund die Entscheidung treffen. Geändert hat sich das mit dem Betreuungsrecht zum 01.01.92. Da sind die Rechte von den Betroffenen nochmal gestärkt worden. Aber es hat sich einfach rauskristallisiert, dass das nicht reicht und dass das den UN-Konventionen noch nicht so entspricht. Deswegen gab es eine Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023, wonach ich nicht mehr nur nach dem Wohl des Betroffenen handeln soll, sondern nach seinen Wünschen. Nur wenn die Wünsche gar nicht umzusetzen sind, dann kann ich sagen, nein, so können wir das nicht machen. Aber ansonsten muss ich mein Handeln nach den Wünschen gestalten und bin, wie eben schon gesagt, eher Berater und Unterstützer als gesetzlicher Vertreter. Mhm.
Genau. Aber im Grunde genommen auch rechtlicher Vertreter, um nochmal die Klammer zur Handlungsfähigkeit des Betreuten zu schließen, oder?
Genau, also ich bin dann gesetzlicher Vertreter, wenn der Betroffene geschäftsunfähig ist, wenn er die Konsequenzen aus seinem Handeln nicht mehr erkennen kann, krankheitsbedingt, dann bin ich eher gesetzlicher Vertreter als Berater. Das zeigt sich dann in Aufgabenkreisen mit dem sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Damit ist ganz klar, dass der Betroffene nicht mehr geschäftsfähig ist. Mhm.
Und was heißt jetzt genau rechtliche Vertretung? Also was muss ich mir jetzt darunter alles vorstellen?
Also ich darf halt Verträge unterschreiben. Zum Beispiel, ich darf einen Heimvertrag unterschreiben. Wobei immer klar ist, dass ich nicht für mich entscheide, sondern für den Betroffenen. Und dass ich dann auch die Heimkosten nicht für mich sind, sondern für meinen Betreuten. Oder ich darf Handyverträge abschließen, da Pflegeanträge stellen. Alles das, welche Aufgabenkreise mir noch übertragen worden sind. Der Aufgabenkreis Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden ist eigentlich nur so ein Aufgabenkreis, damit deutlich wird, dass ich meinen Betreuten in den anderen Aufgabenkreisen gegenüber Ämter, Behörden, Krankenkassen, Pflegekassen, Rentenversicherungsträger vertreten darf. Und dass ich damit auch diese Anträge stellen darf.
Und jetzt wechsle ich den Hut, jetzt bin ich die Behörde. Wem schicke ich denn nachher die Bescheide zu?
Also eigentlich beiden. Mhm. Genau, aber wenn klar ist, dass ich als gesetzlicher Betreuer den Antrag gestellt habe, dann muss die Behörde auch dem gesetzlichen Betreuer, also dann dementsprechend mir, die Bescheide zukommen lassen. Wenn sie dann dem Betroffenen zustellen, können die auch unwirksam sein, beziehungsweise bin ich dann nicht mehr an die Fristen wegen der Widerspruch gehalten, sondern es beginnt die Frist, wenn mir der Bescheid zugestellt wird.
Mhm. Aber du bist auch dementsprechend dann haftbar, wenn du dann die Fristen verschläfst.
Ganz genau.
Wie man so sagt, ne?
Ganz genau.
Ah ja, okay, so läuft der Hase. Und gibt es denn auch Fälle, wo man sagt, das möchte ich als Betreuer jetzt eigentlich gar nicht machen? Also dass man jetzt sagt, nee, in dem Bereich möchte ich quasi meine Mitarbeit verweigern? Oder wie... Gibt es so Fälle? Oder?
Genau, also wenn ich mich selber strafbar machen würde, wenn ich die Wünsche meines Betreuten umsetzen wollte. Und es gibt bestimmte Handlungstätigkeiten, die ich als gesetzlicher Betreuer auch gar nicht machen darf oder die auch davon gar nicht tangiert sind. Also zum Beispiel, dass der Betreute weiter testierfähig ist, dass er heiraten darf und er darf das Wahlrecht weiter ausüben. Außer wenn mir alle Aufgabenkreise übertragen sind. Dann ist das Wahlrecht nichtig. Aber ansonsten...
Ja, die Stimme geht quasi verloren. Du kannst jetzt auch nicht für den einfach wählen.
Nein.
Also die ist dann...
Nein.
Gibt es dann nicht.
Genau, die gibt es dann nicht. Genau. Ja.
Wie oft kommt das vor?
Also seit dem 01.01.2023 wird noch mal viel genauer geschaut, welche Aufgabenkreise dem gesetzlichen Betreuer übertragen werden. Bis 31.12. Meistens ist das bei geistig beeinträchtigten Personen so, dass alle Aufgabenkreise übertragen werden. Bei psychisch Erkrankten wird nach dem Krankheitsbild geguckt.
Also jetzt haben wir den Aufgabenkreis hier Kontakt zu den Behörden. Jetzt, welche Aufgabenkreise gibt es noch?
Ja, also die gängigsten sind Vermögenssorge, mhm, Gesundheitsfürsorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Wohn- und Mietangelegenheiten und Entgegennahme von Post.
Ah ja, ja, den muss man ja auch mal
richtig
drüber reden, dass man das Ganze mal einordnen kann. Ja, nee, super.
Genau. Aber über allem steht so die Maxime seit dem 01.01.2023, dass der Betroffene zunächst einmal seine Angelegenheiten selbst regeln soll, um die bestmögliche Selbstständigkeit zu wahren. Genau. Das ist die oberste Maxime.
Mhm. Aber jetzt vor dem Hintergrund, welche Aufgabenkreise es ja gibt, ne, hast du ja gerade aufgezählt, ist der Aufgabenkreis hier, also in Bezug auf die Behörden ja eher untergeordnet, oder?
Richtig, also das ist eigentlich ein Aufgabenkreis, der nur verdeutlichen soll, dass ich in den anderen Aufgabenkreisen Anträge stellen darf. Also zum Beispiel bei Krankenkassen, dass ich ja die Befreiung von der Zuzahlung beantragen darf. Bei Pflegekassen, dass ich einen Antrag auf Pflegeleistung stellen darf. Dass ich bei Rententrägern einen Rentenantrag stellen darf, jeglicher Art. Also tatsächlich ist einfach nur für die Behörden zu sehen, das ist meine Legitimation, dass ich diese Anträge stellen darf.
Mhm. Ah ja.
Genau. Lena, hast du denn noch weitere Fragen?
Eigentlich jetzt noch viel mehr als vorher. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass es dieses Format gibt. Jetzt aber nochmal zusammenfassend oder vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Jetzt ist mir noch so spontan eingefallen, Steuererklärung zum Beispiel. Wer macht die denn?
Also die gehören auch zu dem Aufgabenkreis des Betreuers, dass er halt Steuererklärungen abgeben muss. Dann gehört auch noch dazu, dass ich auch als gesetzlicher Betreuer eine Mitwirkungspflicht habe, wenn ich Anträge für meinen Betroffenen stelle. Bedeutet also, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Sozialhilfeantrag stelle, die notwendigen Unterlagen der Behörde zur Verfügung stelle, damit die entscheiden können. Also liegt es nicht nur an dem Betroffenen, ob er dann zum Beispiel Geldleistung bekommt, sondern es liegt auch an mir zu schauen, dass dann die Gelder fließen, damit, wenn ich die Unterlagen eingereicht habe.
Ah, ist schon ein wahnsinns verantwortungsvoller Job, ne? Also ich stelle mir das jetzt nur vor, könnte jetzt ein Familienmitglied von dem Betreuten sagen, pass mal auf, hier meine Betreuerin oder mein Betreuer, der macht das irgendwie nicht so richtig und könnte da irgendwie jetzt so weiter nachhaken und sagen, pass auf, da könnte man jetzt auch was einklagen, weil er seiner Aufgabe nicht so ganz nachgekommen ist.
Genau, könnte er auch. Ne, also wenn mir nachgewiesen wird, dass ich meine Arbeit nicht richtig mache, kann man natürlich mich auf Schadensersatz verklagen. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja auch die Versicherung. Ja. Natürlich können auch manchmal einfach Fristen versäumt werden. Aber wir achten penibelst darauf, dass wir die Fristen gut dokumentieren, damit sowas nicht passiert. Es ist auch so, dass die Behörden, zum Beispiel wenn es um Grundsicherungsleistungen geht, uns rechtzeitig die Anträge zuschicken, damit man halt die Fristen nicht versäumt und der Betroffene nicht da steht und hat kein Geld.
Und gibt es jetzt noch, wir haben ja jetzt interessanterweise zuletzt im Stadtrat zum Beispiel auch über wiederkehrende Beiträge geredet. Ne? Jetzt mal ganz banal, ich habe jetzt noch einen Betreuten, der wohnt noch in seinen eigenen vier Wänden, gibt es vermutlich ja auch noch.
Richtig.
Und jetzt kommt da eine Straßenausbaumaßnahme beispielsweise und er ist angehalten, da jetzt zusammen mit der Stadt, ne, zu sagen, okay, ich nutze jetzt den Ausbau da und muss da noch was machen. Jetzt ist nachher aber irgendwie die Maßnahme irgendwie schrecklich schief gelaufen und habe eigentlich den Anspruch, dass dieser Schaden, der da auf meinem Grundstück, aber vor dem Hintergrund, dass die Stadt da eine Maßnahme macht, irgendwie ordentlich gemacht wird. Hieß es, du würdest dann als Betreuerin dich auch dafür einsetzen, dass es also, dass dieses Verfahren dann angeleiert wird, also heißt mit einem etwaigen Rechtsbeistand in Kontakt treten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Richtig, genau. Also ich bin auch dann dazu da, für die Rechte von meinen Betroffenen durchzusetzen. Also wie eben ganz am Anfang schon erwähnt, vertrete ich meinen Betreuten auch in einem gerichtlichen Verfahren. Das Einzige, wo ich meinen Betroffenen mit dem Aufgabenkreis nicht vertreten darf, ist zum Beispiel im Ehescheidungsverfahren. Dafür brauche ich dann nochmal einen anderen Aufgabenkreis.
Aber das ginge theoretisch auch.
Das ginge theoretisch auch und praktisch auch. Praktisch auch. Ich muss einfach nur den Aufgabenkreis beantragen, dass der eingerichtet wird, wenn sich das Ehepaar halt scheiden will.
Und wer legt fest, wer welchen oder wann man welchen Aufgabenkreis dann auch übertragen bekommt? Also das heißt, der Betreute selber kann auch zustimmen, aber wird dann... Von welcher Instanz, wer legt denn fest, welchen Aufgabenkreis man da überträgt?
Ja, ist eine gute Frage. genau, also eine gesetzliche Betreuung bekommt man ja übers Amtsgericht. Das ist ein Antragsverfahren. Das kann der Betroffene selber stellen. Können aber auch Dritte stellen, wenn sie merken, dass der Betroffene Schwierigkeiten hat, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. jetzt kriegt nicht jeder eine gesetzliche Betreuung, nur weil er zum Beispiel einen Antrag nicht stellen kann, sondern es müssen auch Voraussetzungen dafür erfüllt sein. Zum Beispiel, dass eine psychische Erkrankung vorliegt oder eine geistige Beeinträchtigung oder eine körperliche Beeinträchtigung, wenn man dadurch immobil wird. Das sind die Voraussetzungen, warum man eine gesetzliche Betreuung bekommt. Es muss auch ein ärztliches Attest eingereicht werden, in dem eine Empfehlung ausgesprochen wird, welche Aufgabenkreise notwendig sind. Denn nur die Aufgabenkreise werden eingerichtet, wo der Betroffene einfach Hilfe und Unterstützung braucht. Wenn er also seine Finanzen selbst regeln kann oder auch eine Bevollmächtigung erteilt hat, wird das der gesetzliche Betreuer nicht bekommen. Und dann darf der auch keine Handlungen in diesem Aufgabenkreis durchführen.
Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ja jetzt eine super, also eben dadurch, dass ja die Reform da ist, ist es ja eigentlich wie eine total wertvolle Hilfe jetzt für mich als Betroffener. Wenn ich da jemanden habe, der für den Aufgabenkreis ja eigentlich auch noch zuständig ist, weil ich mich ja eigentlich erstens komplett darauf verlassen kann, dass er im Zweifel mein Auffangnetz ist, aber trotzdem meine Wünsche ja noch umsetzen soll, wenngleich er trotzdem den Aufgabenkreis übertragen bekommen hat, oder?
Richtig, also so soll auch die gesetzliche Betreuung verstanden werden, als Hilfe. Ja, dadurch, dass es in der Öffentlichkeit noch oft mit Entmündigung verwechselt wird, haben viele Leute Bedenken, dass sie ihre Entscheidungen nicht mehr selbstständig treffen können. Deswegen machen wir eigentlich auch diese Podcast-Reihe, um die Öffentlichkeit zu informieren, dass gesetzliche Betreuung ein Hilfsmechanismus ist, damit man gut leben kann. Mhm. Genau das ist der Hintergrund.
Und jetzt noch eine Frage zur finanziellen Seite. Jetzt habe ich ja doch total super ausgebildete Leute, die mir ja dann auch helfen quasi. Wer bezahlt das denn?
Das kommt drauf an, ob du mittellos oder vermögend bist. Vermögend ist jemand, der einen Schonbetrag von 10.000 Euro übersteigt. Mittellos, logisch, ist halt dann derjenige, der keine finanziellen Mittel hat, die gesetzliche Betreuung selbst zu bezahlen. Die Vergütung eines gesetzlichen Betreuers richtet sich nach verschiedenen Variablen. Mhm. Wann eine Betreuung oder wie lange eine Betreuung läuft, welche Ausbildung der gesetzliche Betreuer hat, wobei seit dem 01.01.2023 gelten da auch nochmal verschärfte Regeln. Dazu gibt es dann einen eigenen Podcast, in dem nochmal genau erklärt wird, wie werde ich denn gesetzlicher Betreuer und was sind die Voraussetzungen, was muss ich mitbringen. Genau. Und dann diese Unterscheidung zwischen mittellos und vermögend. Und auch, wo der Betroffene lebt, ob der halt noch in einem eigenen Haus wohnt, in einer eigenen Wohnung oder aber in einer Einrichtung, ja, wie ein Seniorenheim oder Einrichtungen der Behindertenhilfe, die als stationäre Wohnform gelten. Mhm. Danach richtet sich die Vergütung der Betreuer.
Also ich könnte jetzt zum Beispiel letzte Woche aufgetreten. Wir haben ein Pärchen, schon sehr alt, ne, über 85 oder was, und jetzt ist aber einer der beiden Ehepartner verstorben und der Hinterbliebene, ja, ist in einer total ungewohnten neuen Situation und findet sich eigentlich gar nicht mehr so richtig zurecht. Die Kinder wohnen weit weg, sind ja teilweise dann auch schon relativ alt, wenn man so will. Kommt ja immer auf die körperliche Fitness und geistige, den geistigen Zustand an. Aber man könnte jetzt sagen, okay, bevor der jetzt da ganz verloren geht, würde man da jetzt eine gesetzliche Betreuung beantragen.
Genau, also wenn er mit seinen Aufgaben überfordert ist und sie selber nicht mehr regeln kann und keine Bevollmächtigung vorliegt, dann könnte man eine gesetzliche Betreuung beantragen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.
Mhm.
Genau.
Ja, wäre ja zum Beispiel so ein Fall, wo man jetzt sagt, wo ja auch theoretisch jeden direkt treffen kann. Ne?
Genau, ist halt ein Thema, das alle ab 18 betreffen kann. Sei es durch einen Unfall, sei es durch eine Erkrankung, kann immer jemand in die Lage kommen, dass man seine Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln kann und dass man dann auf Unterstützung angewiesen ist.
Heißt jetzt aber für mich, jetzt gehe ich hier raus, was würdest du mir jetzt anraten, was ich am besten geregelt haben sollte, bevor ich in die Situation reingerate?
Ja, also du hast noch die Möglichkeit, um einfach selbst zu bestimmen, wer dein Vertreter sein soll. Du könntest noch eine Vorsorgevollmacht erstellen und könntest selbst benennen, wer dein Bevollmächtigter wird und könntest ihn mit diversen Aufgabenkreisen
Betrauen.
Genau. Ja. Genau. Ja. Damit verhinderst du halt, dass eine gesetzliche Betreuung für dich eingerichtet wird. Du selbst bestimmst, wer dein Bevollmächtigter wird. Bei gesetzlichen Betreuern oder Betreuungen ist es manchmal so, wenn es niemand innerhalb der Familie gibt, dass halt ein Fremdbetreuer die Betreuung übernimmt, den du gar nicht kennst.
Und könnte ich mir den jetzt auch schon aussuchen?
Ja, du kannst auch eine Betreuungsverfügung machen. Wenn du sagst, du willst keine Vorsorgevollmacht machen, dann bestimmst du für den Fall, dass du einen gesetzlichen Betreuer brauchst, die Person, die das Amt übernehmen soll.
Oder den Verein.
Oder den Verein, also richtig.
Also das heißt, da müsste man ja jetzt theoretisch jedem empfehlen, egal wie alt er ist, einfach mal vorsorglich eine Vorsorgevollmacht ausstellen. Und wenn man die nicht hat, einfach schon sagen, okay, für den Fall das, ich habe jetzt nachher noch eine Fahrt nach Mainz und mir passiert jetzt noch was. Um da abgesichert zu sein, will ich, wenn mir da irgendwas zugestoßen ist, dass beispielsweise der AWO-Betreuungsverein Trier-Saarburg für mich einspringt.
Richtig, genau.
Könnte ich so machen.
Könntest du so machen.
Ah, ja.
Wäre eine gute Idee. Dadurch, dass du halt noch nicht verheiratet bist, würde bei dir das Ehegattenvertretungsrecht noch nicht greifen. Deswegen wäre es in deinem Fall sinnvoll, eine Vorsorgevollmacht zu erstellen. Oder eine Betreuungsverfügung.
Ja, dann machen wir das doch gleich mal.
Genau.
Ja. Gut. Ich habe so viele Informationen bekommen. Ich bin dir so dankbar.
Schön.
Und ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Ich denke, die Miriam, die nimmt auch ganz viele Fragen gerne auf. Ich weiß gar nicht, wo könnte man die dann hinstellen, wenn man...
Also, alle Betreuungsvereine sind dazu verpflichtet, Beratung anzubieten. Einmal Beratung über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Betreuungsverfügung. Aber auch, wir sind natürlich Ansprechpartner, was die gesetzliche Betreuung angeht. Und sind auch immer Ansprechpartner für ehrenamtliche Betreuer. Niemand muss dieses, ja, wie du eben schon gesagt hast, verantwortungsvolle Amt ganz alleine bewältigen. Bei Fragen, bei Unterstützungsbedarf sind die Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz an eurer Seite.
Das war ein tolles Schlusswort.
Danke.
Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist und mit mir diesen Podcast gemacht hast.
Ja.
Ja, und dann verabschieden wir uns doch,
ja.
Oder?
Genau.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.